Liebe Hörerin, lieber Hörer, eine Frage haben sich die Menschen von jeher gestellt. Was geschieht eigentlich mit unseren Toten? Gibt es eine Hoffnung für sie? Wo sind sie? Wer fängt sie auf? Sind sie nur noch Schatten der Vergangenheit, die Gott nicht mehr loben können, wie es im Psalm 115 heißt? Im heutigen Evangelium stellen die Sadduzäer Jesus die Frage nach einem Leben nach dem Tod, nach der Auferstehung. Um Ihre Frage in den Kontext der damaligen Zeit einzuordnen, will ich Ihnen zuvor kurz sagen, um wen es sich hier handelt. Die Sadduzäer waren eine liberale Elite in der Priesterschaft mit großem politischem Einfluss. Als Bibel, als ihre heilige Schrift, erkannten sie allein die 5 Bücher Mose an, nicht aber die Propheten und die anderen kleinen Bücher, die heute in unserem Ersten Testament stehen. Und weil in diesen 5 Büchern Mose von Auferstehung nicht die Rede ist, lehnen sie den Glauben an ein Leben nach dem Tod ab. Obschon die Sadduzäer in der damaligen Zeit eine konservative Gruppe waren, vertraten sie im Hinblick auf die Frage nach einem Leben nach dem Tod eine geradezu moderne Auffassung. Mit dem Tod ist alles vorbei und nach dem Tod kommt nichts mehr. Diese Überzeugung teilen auch heutzutage viele Menschen. Die Frage, die sie Jesus stellen, ist folgende. Eine Frau war im Laufe ihres Lebens mit 7 Brüdern verheiratet. Einer nach dem anderen stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, weshalb nach dem Gesetz der Schwagerehe jeweils der nächste Bruder die Witwe heiratet. Zuletzt stirbt auch die Frau. Wessen Frau wird sie in der Auferstehung sein, fragen die Sadduzäer. Ja, wessen Frau nun? Ein etwas absurder Fall, und wir merken, es geht den Sadduzäern nicht wirklich um eine ernst gemeinte Auseinandersetzung, sondern darum, Jesus ein Bein zu stellen und den Glauben an die Auferstehung ins Lächerliche zu ziehen. Wenn eine Frau auf Erden 7-mal verheiratet ist, dann hätte sie im Himmel einen Harem aus 7 Männern, logisch. Und eben auch gleichermaßen absurd, zumal in jener patriarchal geprägten Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie existenziell Sie die Frage interessiert, liebe Hörerin, lieber Hörer, welchem der 7 Männer die eine Frau nun nach der Auferstehung gehört. Die Frage der Sadduzäer geht am Wesentlichen vorbei. Sie fragen reichlich naiv nach dem Himmel. Sie denken, das Leben nach der Auferstehung in denselben Gegebenheiten und Beziehungen wie das jetzige Leben. Doch wer in solchen Kategorien denkt, kommt der Frage der Auferstehung nicht näher. Das macht die Antwort Jesu deutlich. Jesus lässt sich nicht auf diese intellektuelle Spielerei, auf diese Rhetorik ein. Seine Antwort: Gott ist nicht Gott von Toten, sondern von Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Jesus bietet keine dogmatische Lehre des Lebens nach dem Tod. Nein, aus seiner Antwort spricht die Hoffnung, aus der er selbst lebt. Und daraus ergibt sich für uns die Frage: Aus welcher Hoffnung leben wir? Ich möchte, um mich dieser Frage anzunähern, von einer heutigen Geschichte ausgehen. Ich finde sie bei Carlos Mestes, dem brasilianischen Befreiungstheologen. Es ist die Geschichte der Teresina, einer Frau aus dem peruanischen Hochland. Ihr Kind ist erst einige Monate alt und schwer krank. Teresina geht zu einem Arzt, der die Behandlung verweigert. Sie geht von Krankenhaus zu Krankenhaus, aber sie hat nicht die richtigen Papiere und wird abgewiesen. Schließlich stirbt das Kind in ihren Armen. Einmal erzählt diese Frau die Geschichte ihres sterbenden Kindes einer Nonne, und diese fragt sie: Wie können Sie das nur aushalten, so zu leiden? Teresina antwortet: Ich weiß nicht, Schwester. Wir sind arm. Wir wissen nichts. Das Einzige, was uns übrig bleibt in dieser Welt, ist Leiden. Lassen Sie nur, Schwester. Eines Tages wird sich das ändern. Gott hilft Leuten wie uns. Eines Tages wird sich das ändern, sagt Teresina. Sie glaubt daran. Die Frage nach der Rettung der Toten ist zugleich die Frage nach Erlösung. Gibt es eine Bergung der Menschen über den Tod hinaus? Gibt es einen Ort, an dem die Menschen nicht mehr Beute der anderen sind, in dem Kinder nicht mehr sterben müssen, bevor sie gelebt haben, in dem die Machtverhältnisse umgestürzt sind, so wie es im Magnificat dem Loblied Mariens heißt? Diese Frage lässt sich nicht abstrakt beantworten und sie lässt sich nicht als dogmatischen Lehrsatz formulieren. Ich kann sie nur konkret beantworten. Teresina in ihrem Schmerz und in ihrer Hoffnung ist meine Zeugin. Mein Gott, ich würde sie gut verstehen, wenn sie verstummte, wenn sie nur noch sagen könnte, so ist das Leben, das Kind ist tot, mehr hat unsereins nicht zu erwarten. Aber sie tut es nicht. Sie geht mit ihrer Hoffnung aufs Ganze und sagt, eines Tages wird sich das ändern, Gott hilft Leuten wie uns. Ich verstehe die Atheisten und Atheistinnen, die aus Verzweiflung am Leben und was ihm angetan wird, den Namen Gottes nicht mehr nennen können. Aber schwer verstehe ich die Menschen, die gut im Leben davongekommen sind und nicht mehr sagen als das, was zu sagen ist. All die vernünftigen Menschen, die den Kopf schütteln über die Unvernunft all der Teresinas, die sich in ihrem Leid nicht aufgeben und sagen, Gott hilft Leuten wie uns. Damit verbunden ist die Hoffnung und die Zuversicht all der Teresinas, dass es einmal anders wird. Gott ist Gott von Lebenden, nicht von Toten. Das ist keine Vertröstung auf ein Jenseits. Aber nur dann nicht, wenn es die Opfer selber sind, die diesen ungeheuerlichen Satz sagen, Gott hilft Leuten wie uns. Niemand hat das Recht, einen solchen Satz als abstrakte Wahrheit auszusprechen, die nichts zu tun hat mit dem realen Schmerz der Menschen. Im Glaubensbekenntnis beten wir, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich weiß nicht, ob der Satz stimmt. Ich merke, wie ich immer wieder innerlich stottere bei diesem Satz oder ganz verstumme. Aber ich habe kein Recht, Teresina von ihrem Glauben abzubringen, dass Gott Leuten wie ihr hilft. Vielleicht ist der Glaube daran das Einzige, was sie hat und was ihr nicht genommen werden kann. Vielleicht hilft es beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses, all die Teresinas vor Augen zu halten. Ich glaube daran, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sonst wäre er größer als Gott. Ich glaube daran heißt, die Solidarität mit den Opfern dieser Welt nicht aufzugeben. Ich glaube daran heißt, zusammen mit den Verbündeten an einer Welt des Friedens und der Gerechtigkeit zu arbeiten. Die Opfer dieser Welt, die Flüchtlinge aus Syrien, die voller Verzweiflung und voller Hoffnung mit dem Boot übers Meer fliehen und jämmerlich ertrinken oder verdursten. Die Kinder, selbst Sechsjährige, die bei der Gipsförderung im Niger unter den prekären Arbeitsbedingungen ihr Leben verlieren. Die Näherinnen in Bangladesch, die beim Einsturz der Textilfabrik unter den Trümmern begraben wurden. Sie alle drängen mich dazu, an ein Leben nicht erst im Jenseits, sondern im Diesseits zu glauben. Ich will und kann sie nicht Opfer sein lassen. Ich will die Toten nicht verloren geben. Und deshalb, und nur deshalb, kann ich mit der Bibel sprechen, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Was sage ich damit? Ich weiß es selber nicht. Aber ich spreche den Satz, und sei es aus Trotz. Was hier die Offenbarung sagt, haben sich Menschen immer wieder in Bildern ausgemalt. Meistens sind es Bilder, die das Gegenteil von dem beschreiben und behaupten, was die Menschen im irdischen Leben erfahren. Ich schließe mit einem Gedicht von Marie-Louise Kaschnitz. Nicht mutig. Die Mutigen wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemandem wieder begegnen, dass nichts ihr erwartet, keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig. Diejenigen, die an der Auferstehung zweifeln, als mutig zu bezeichnen, darauf kommt wohl erst einmal nur eine Schriftstellerin. Ganz leise kommt da eine befreiende Botschaft. Ja, ich sage mit der Kaschnitz, ich bin nicht mutig.